SRF 2 Kultur. Das haben Sie noch nie gehört.
When I am playing, you hear them saying, he is that house organ cook. You'll see them prancing to the music, so entrancing, I'm happy when I play this song.
Weit über 100 Jahre ist es her, dass diese Aufnahme gemacht worden ist, in einer Zeit, die wir uns kaum noch vorstellen können, natürlich ohne Internet, ohne Fernsehen, aber auch ohne Radio, aber bereits mit der Möglichkeit, Aufnahmen zu machen auf sogenannte Phonographenwalzen. Und einer, der sein Leben lang solche Phonographenwalzen und auch andere früheste Tonträger gesammelt hat, ist Rainer Lotz. Er hat vor ein paar Wochen ein wahres Opus Magnum herausgegeben, eine Riesenbox mit zwei Bildbänden, mit 44 CDs und mit dem Titel Black Europe. Black Europe, das ist eine Geschichte der Menschen schwarzer Hautfarbe in Europa vor der Erfindung und Verbreitung der modernen Mikrofone. Es ist eine Schatztruhe an Informationen und wir reden heute über diese Schatztruhe hier in Reflexe auf SRF 2 Kultur. Einerseits mit Rainer Lotz, dem Hauptautor, aber auch mit Veit Arlt, Afrika-Historiker vom Zentrum für Afrika-Studien der Universität Basel. Ich bin Jodok Hess und meine erste Frage vielleicht gerade an Sie, Veit Arlt. Was haben Sie sich gedacht, als Sie die Black Europe Box zum ersten Mal in Händen gehalten haben?
Ja, sie wäre mir beinahe runtergefallen. Sie ist dermaßen schwer. Es ist ein unglaublich solides Stück an Dokumentation. Wunderschön gemacht, also ganz tolle Bilder, sehr viele Originaldokumente rund um diese Musik. Also Rainer Lotz hat sich also eine Riesenmühe gegeben, Poster, Postkarten, Visitenkarten und was auch immer, Quittungen zum Teil, Verträge von Aufnahmen und so weiter zusammenzutragen. Das macht diese ganze Szene wahnsinnig greifbar und lebendig.
Es ist ein Bildband, fast so sehr wie ein geschriebener Band und eine Musiksammlung. Rainer Lotz, Sie sind, das kann man glaube ich schon so sagen, der Hauptmotor hinter dieser Riesensammlung. Das ist ja über Jahrzehnte gewachsen. Warum haben Sie sich eigentlich jetzt dazu entschlossen, die Black Europe Box zu veröffentlichen?
Ich habe mein ganzes Leben lang an diesem Thema gesessen und bin dabei, meine Sammlung aufzulösen, zu verkaufen, altershalber, und habe mir überlegt, dass es jetzt an der Zeit ist, mit dem Rest der Welt diese Schätze zu teilen.
Und genau das machen wir auch jetzt hier auf SRF 2 Kultur. Die ganze Geschichte, die beginnt im Grunde ja mit zwei Eisenbahnkarten von Europa, das ist auch im ersten Band so dargestellt. Eben, es gab zwar noch kein Fernsehen oder Radio, aber um die Jahrhundertwende bereits schon ein dichtes Eisenbahnnetz in Europa. Und auf diesem Eisenbahnnetz unterwegs war auch der Mann, den wir ganz kurz haben singen hören, Pete Hampton, Rainer Lotz. Noch in den 60er Jahren hat man sich ja umgedreht, wenigstens in der Schweiz, in der Bahnhofstrasse in Zürich, wenn ein Mensch schwarzer Hautfarbe vorbeigegangen ist. Pete Hampton, der war in den 1900er Jahren unterwegs, in Europa, eben auch in der Schweiz. War er eine Ausnahmeerscheinung eigentlich?
Nein, also Pete Hampton ist Afroamerikaner und nach dem amerikanischen Bürgerkrieg, der ja in den 1860er Jahren zu Ende ging, ist sehr schnell auch der Ku Klux Klan gegründet worden. Die Rassenverfolgung hat enorme Ausmaße angenommen und viele schwarze Amerikaner sind, man kann so sagen, einfach geflüchtet nach Europa, haben sich hier eine Existenz aufgebaut und der Pete Hampton war einer von ihnen. Und zwar einer der erfolgreichsten, denn der war fast ständiger Gast in den Aufnahmestudios und hat weit über 100 Schallplatten und Walzen hinterlassen.
Es ist aber doch eine Menge von Biografien, die da zusammenkommt, wenn man sich diese Geschichte Black Europe anschaut. Hat sie die Menge überrascht, Veit Arlt?
Ja und nein. Also es hat mich in der Detaillierung hat's mich überrascht, also ich, dass es jemand sich die Mühe gegeben hat, das alles so zusammenzutragen. Man hat ja, wenn man sich zum Beispiel mit Völkerschauen beschäftigt, immer nur einen Blick in ein Eckchen. So, man hat eine einzelne Biografie, man hat eine einzelne Meldung irgendwo, aus der man Sinn macht. Und dann merkt man, wenn man da weiter gräbt, da gibt es viel mehr als die Völkerschauen. Das ist ein Riesenthema gewesen. Und wenn man die Biografie von Bruce Nyo anguckt, die von der ehemaligen Radiojournalistin Rea Brendle geschrieben wurde, dann sieht man, was so Darsteller von Völkerschauen, die an einem Handlungsspielraum hatten, wie die quer über Europa gereist sind, in verschiedenen Konstellationen als Unternehmer tätig waren. Und da kriegt man einen Eindruck davon, dass da viel mehr rum ist.
Pete Hampton ist ja als Musiker aufgetreten, zusammen mit seiner Partnerin. War denn das auch sein Weg? Ist er auch über die Völkerschau nach Europa gekommen, Herr Lotz?
Nein, der Pete Hampton ist nach Europa gekommen mit der ersten wirklichen schwarzen Revue 1903 in London aufgetreten mit In the Homey. Und der hat das gemacht, was viele seiner Landsleute gemacht haben. Sobald dieser Vertrag zum Ende kam, ist er in Europa geblieben, ist hier getingelt. Und wie Sie schon erwähnt haben, das Eisenbahnnetz hat eine unglaubliche Mobilität ermöglicht. Und in den Kabaretts, in den Biergärten, in den Varietés und so weiter, wo die Leute aufgetreten sind, da brauchte man jede Woche oder alle 14 Tage neue Künstler, die aufgetreten sind. Und da gab es ein richtiges Netz, ein Netzwerk von Agenten, die das ermöglicht haben.
Nun gibt es ja aber schon einen Aspekt, den wir jetzt alle mitwissen, sozusagen, aber noch nicht erwähnt haben. Die Geschichte ist ja auch in Europa ohne Ku Klux Klan von einem eklatanten Rassismus auch geprägt. Und das kommt in diesem Song, den wir angespielt haben, Mouth Organ Coon, ja im Titel sozusagen zum Tragen. Das weiß man heute vermutlich nicht mehr, aber ein Coon, das ist eine ziemlich üble, abwertende Bezeichnung für einen Menschen dunkler Hautfarbe. Und The Mouth Organ Coon, das ist eine Eigenkomposition, auf der sich Pete Hampton selber ein Coon nennt. Überrascht Sie das, Weitalt?
Nein, der Begriff Coon kam ja daher, dass die weißen Amerikaner sich eigentlich als schwarz verkleidet haben, sich das Gesicht schwarz angemalt haben, die Lippen dickrot, die unterstreichen dann außenrum weiß und dann sich über den Schwarzen lustig gemacht haben auf der Bühne, das, was sie als typisch wahrgenommen haben, ins Lächerliche gezogen haben und so weiter. Und was dann negativ gemacht wurde, das haben eigentlich die Schwarzen dann positiv sich angeeignet. Sie haben es entmachtet, indem sie selber angefangen haben, diese Rollen darzustellen und auch diese gleiche Verkleidung vorzuführen. Also sie haben sich selber nochmal schwarz geschminkt mit roten Lippen und weißem Mund und haben so das Ganze eben wirklich, man kann sagen, entmachtet, indem sie selber die Kontrolle darüber gewonnen haben. Das Spannende ist, dass in den Vereinigten Staaten heute immer noch sehr, ja, man sich sehr schwer tut, auch gerade unter den Schwarzen mit dieser Kunstform, wohingegen in Ghana, in Westafrika, ist das immer noch ein typisches Genre und wird immer noch gemacht. Ebenso in Kapstadt, wo es Teil vom Karneval ist, der bis vor kurzem noch Coon-Karneval genannt wurde. Inzwischen heißt der Cape Town-Karneval. Aber auch da ist immer noch die gleiche Gesichtsschminke, ist immer noch aktuell.
Das wäre dann also fast vergleichbar mit einem ähnlichen Phänomen heute in der Hip-Hop-Szene, wo sich Afroamerikaner selbst als Nigger betiteln. Ist es denn wirklich ein Umdrehen des Spießes oder ist es auch einfach etwas, was nur in der Szene drin funktioniert?
Ja, schwierig. Wo hört die Szene auf? Wo fängt sie an? Also ich denke, das sind ja alles Genres, die weit über die Szene hinaus wirken. Also zumindest jemand, der im selben kulturellen Kontext ist oder im gleichen Kommunikationsraum verhaftet ist, der versteht das und für den funktioniert das als Umdrehen des Spießes.
Sie, Rainer Lotz, haben die Biografie von Pete Hampton ja ausführlich studiert. Greift er denn wirklich aktiv ins Geschehen ein?
Ja, das tut er ohne jeden Zweifel. Also der Herr Alt hat das sehr schön geschildert. Der war ein Professional und der hat das geboten, was das europäische Publikum erwartet hat. Coon-Songs waren ein Genre, das einfach zu den Abendveranstaltungen gehört hat. Und er war sicher sich der Tatsache sehr bewusst, dass das ein Schimpfwort ist. Aber er hat das mit der Zunge in der Backe dem europäischen Publikum zurückgegeben und hat damit sein Auskommen gehabt.
Das wäre dann also eigentlich nicht, gerade eben nicht die Opferrolle, die man sonst mit den Völkerschauen ja eher assoziiert. Ist das eigentlich neu oder einfach wieder einmal dargestellt? Also müssen wir mit der Black Europe Box unser Bild von Menschen schwarzer Hautfarbe im 1900 in Europa revidieren oder ist das ein alter Hut für einen Afrika-Historiker?
Es braucht eine gewisse Revision immer noch, weil einfach zu wenig Aufmerksamkeit dem Ganzen geschenkt wurde. Wenn man speziell in die Geschichte reingeht und einzelne Geschehnisse rund um die Völkerschauen anguckt, dann wird einem sehr schnell klar, dass da viel mehr lief als dieses Opfer Bild, das wir von Menschen haben, die in Völkerschauen vorkamen oder die in Freakshows ausgestellt wurden, dass diese Menschen eben viel größere Handlungsspielräume hatten. Aber das Problem ist, dass selbst unter den Historikern eigentlich sehr wenig Aufmerksamkeit diesem Phänomen geschenkt wird. Wir haben jetzt zum Beispiel hier für die Schweiz eine relativ kleine Gruppe von Historikerinnen und Historikerinnen, die sich mit Postcolonial Switzerland auseinandersetzen, also die wirklich gucken, was läuft alles wo, war die Schweiz aktiv in der Welt, was für Bilder sind transportiert worden und die sozusagen die blinden Flecken ein bisschen aufdecken und Aufmerksamkeit drauf lenken.
Wie ist es bei den klassischen Kolonialmächten England und Frankreich?
Man hat halt in der Schweiz wirklich dieses insuläre Denken. Man hat immer gesagt, ja, die Schweiz hatte keine Kolonien, wir müssen uns nicht mit einer kolonialen Vergangenheit auseinandersetzen. Und in dem Sinn gibt es in der Schweiz auch nicht den gleichen Art von Rassismus. Wir sind alles Gutmenschen. Und uns fehlt sozusagen die Tradition, wirklich die Vergangenheit kritisch anzugehen und uns zu überlegen, was wird in unseren Kinderbüchern transportiert, in einem Globi zum Beispiel oder Kasperle und so weiter. Ich denke, da haben gerade die Afrika-Studien eigentlich auch dazu beigetragen, die Diskurse, die in anderen Ländern eben mit einer kolonialen Vergangenheit, klar kolonialen Vergangenheit geführt worden sind, in die Schweiz hinüberzutragen und die Schweizer Auseinandersetzung mit der Vergangenheit daran zu spiegeln, zu befruchten.
Wie nehmen Sie das in Deutschland wahr, Rainer Lotz?
Ganz ähnlich. Man muss halt sehen, dass die Leute, die im Zoo ausgestellt wurden oder im Panoptikum als Menschenfresser vorgeführt wurden, das war die eine Seite. Das waren wirkliche Ausbeutungsverhältnisse. Es gab aber auf der anderen Seite auch afrikanische Unternehmer, die ihrerseits ihre eigenen Truppen in eigener Verantwortung kreuz und quer über Jahrzehnte in Europa geleitet haben und die keineswegs die abhängigen Unterdrückten waren.
Ein Beispiel dafür haben wir jetzt bereit. Der Mann heißt Sol Plaki und er singt hier den Song Pesheya Ko Tukela.
Pese a le kotu kema Ambani di hanbelu sa polako wetu Ambani di hanbelu sa polako wetu Tien dini o koko betu Pese a kotu kena Ambani di hanbelu sa polako wetu Hambani diham, lelo sa palako wetu, siyem zini, o koko detu, pese ya kotu kela. So wela I tomo, so wela I kili, so wela num zim hubu kabote, so wela I tisa, so wela I kumbu, So well an umzim kulu kagote. So basesi, so sotin zileni. So basesi, so sotin tabeni. So basesi, so sotin zileni. Eche ya kotu kela. Kotiti keleli Afrika. Malu pagamu tondolayo Iba imitanda sobo etu Uzi sikelele Uzi sikelele
Sol Plaki haben wir hier gehört. Wir haben vom Gestaltungsspielraum gesprochen, von schwarzen Menschen in Europa, hier in Reflex auf SRF 2 Kultur. Rainer Lotz, das war jetzt sozusagen das politische Ende der Skala, wenn man von Gestaltungsspielraum für schwarze Entertainer, sagen wir, redet in Europa um 1900.
Ja, und er ist auch Übersetzer gewesen von Shakespeare in seine Heimatsprache oder seine Heimatsprachen, muss man sagen. Er hat Romane geschrieben, er hat sich wirklich auch akademisch betätigt, aber.
Und war ein Mitbegründer sozusagen der ANC, oder?
Er war der erste Sekretär, der erste Generalsekretär der ANC, genau. Und ist also für südafrikanische Geschichte, für die südafrikanische politische Geschichte, ist er ein eminent wichtiger Zeitzeuge. Und er hat tatsächlich dann in London auch Tondokumente hinterlassen. Leider keine politischen Ansprachen, aber zumindest diese subversive Darbietung mitten zwischen seinen sonstigen Volksliedern, die er auf Platte aufgenommen hat.
Das ist eine Aufnahme aus dem Oktober 1923. Warum ist die subversiv weit alt?
Ja, weil anschließend an diesen eigentlichen Song, also dieses Lied über den Fluss Tukela, geht er über in die heutige Nationalhymne von Südafrika, Nkosi Sikelel' Afrika, was eben schon damals eine Hymne der Unabhängigkeitsbewegung war, ein Lied, das eine unglaubliche Wirkung hatte, indem es wirklich einfach Stolz auf das Afrikanersein, auf die afrikanische Heimat vermittelt hat und die Menschen sehr früh vereint hat in einem Widerstand gegen die Kolonialherrschaft.
Sol Plaatje als Beispiel für einen Menschen mit einer politischen Vision unterwegs in Europa, für viele Afrikaner und Afrikanerinnen, aber auch für Afroamerikanerinnen und Amerikaner, die sich später sozusagen selbstständig gemacht haben. Eben, wir haben von Entertainment, von einem Pete Hampton gesprochen oder eben von einer politischen Arbeit von Sol Plaatje. War der erste Weg oft über sogenannte Völkerschauen. Und das ist ja doch nach wie vor, Sie haben es erwähnt, weit alt, eine Art dominantes Bild in unseren Köpfen, wenn man an diese Zeit zurückdenkt. Man hat frühe Fotografien im Kopf von dunkelhäutigen Menschen in Europa, umgeben, sagen wir, von English Gentlemen. Nur auf den Aufnahmen, die dazu eben existieren, seit wir Black Europe in Händen haben, sagen wir, wird klar, das war nicht einfach, auch das waren nicht Menschen, die in der Opferrolle unterwegs waren. Die wussten genau, was lief. Oder die haben auch gelacht und geflucht, zum Teil, habe ich gelesen, auf den Aufnahmen. Rainer Lotz.
Ja, also die Geschichte der Pygmäen ist sehr skurril und sehr, sehr vielschichtig. Sie sind zunächst durchaus ausgebeutet worden von einem reichen englischen Großwildjäger, der sie nach Europa gebracht hat und der sie unmittelbar nach ihrer Ankunft in Europa, in England, auch im Hippodrom, also in einem Zirkus, hat auftreten lassen, um Geld zu machen. Aber sehr schnell sind die Leute auch beim Parlament aufgetreten, sind dort empfangen worden, waren bei der Queen im Buckingham Palace. Und sie haben tatsächlich auch Schallplatten hinterlassen. Und diese Schallplatten sind zum einen Volkslieder, Improvisationen ihrer traditionellen Musik. Und es gibt auch diese eine Aufnahme, wo sie sich mit einem, leider muss ich sagen, deutschen Dolmetscher fetzen, richtig fetzen und sich gegenseitig beschimpfen. Also ein Dokument der selbstherrlichen Überschätzung eines Kolonialisten, dem es die Pygmäen in gleicher Münze zurückzahlen.
Da hören wir doch ganz kurz mal rein. Eine Unterhaltung, sagen wir mal, zwischen einer Gruppe von Pygmäen und einem deutschen Dolmetscher in Swahili. Was Sie da rausgehört haben, Rainer Lotz, was passiert da genau?
Also meine ursprüngliche Hoffnung war, dass ich endlich Schallplatten gefunden habe, wo der Besuch von Schwarzen in Europa geschildert wird, also wie sie Europa entdecken, so wie auch Stanley und andere Explorer immer erzählt haben, wie sie Afrika entdeckt haben. Und tatsächlich ist dann diese eine Aufnahme etwas ganz anderes, nämlich dass ein Kolonialist und die Afrikaner sich gegenseitig beschimpfen. Der eine sagt, bring mir dies, bring mir das und du blöder Hund und mach jetzt das. Und die anderen sagen, was will der blöde Europäer, der verlangt immer Sachen, die gar nicht schmecken und soll sich um seine eigenen Sachen kümmern. Also es ist eine ganz seltsame Unterhaltung.
Und das haben Sie sich übersetzen lassen oder sprechen Sie selbst die Sprache?
Ich habe in meinen jungen Jahren mal Arabisch studiert, aber Swahili ist doch etwas anderes und ich musste mir helfen lassen, ja.
Es ist ja wahnsinnig schwer, nur schon herauszuhören, es ist eine Aufnahme von 1905, das muss man sich noch einmal auf der Zunge zergehen lassen, herauszuhören, wer ist, wie ist das eigentlich angeschrieben, wie geht man da um, wenn man so etwas findet und dann in ein Buch bringen will?
Also wir hatten sehr viel Glück, überhaupt diese Schallplatten zu finden, die letzten 100 Jahre verschollen waren. Und wir haben sie dann in einem vergessenen Schrank in einem Museum gefunden, also dem Haus des Großwildjägers, das zu einem Museum umgebaut wurde, haben diese Schallplatten dann also tatsächlich auf dem Schoß im Flugzeug nach Deutschland gebracht, um sie hier technisch hervorragend überspielen zu lassen, sie auf dem gleichen Wege wieder zurückgebracht. Und dann war natürlich die Frage, was hören wir dort? Und ich habe leider niemanden gefunden, der die Ackersprache versteht und übersetzen kann. Und so muss man auch die ganze Box im Grunde verstehen als ein Archiv, das wir jetzt der Welt anhand geben. Und jeder, der kundig ist, kann jetzt damit weiterarbeiten.
Eben, das war jetzt ein ganz kleiner Einblick in die Recherchearbeit. Die ist riesig. Ist sie auch gelungen, Veit Alt?
Ja, diese Box, die jetzt hier vorliegt, das ist ja wirklich eine Box, die sich auch an ein breiteres Publikum wendet. Bewusst bemüht sie sich, breit zugänglich zu sein, an Afrika oder auch an alten Aufnahmen, alten Dokumenten interessiertes Publikum. Aber sie ist nicht gehalten als rein wissenschaftliches Werk. Der große Vorteil daran ist natürlich, dass man auch wirklich all diese Bilder, all diese materiellen Zeugnisse hat, die diese Zeit näher bringen. Aber als Historiker würde ich mir wünschen, dass es vielleicht parallel zu dem Buch dann die ganze Datenbank von Rainer Lotz als eine Internetdatenbank gäbe, wo man dann eben, nachdem man den Einstieg über die eben sozusagen die populäre Ausgabe gemacht hat, direkt ins Quellenmaterial reingehen kann, selber versuchen kann, Schlüsse nachzuvollziehen, aber auch Sachen wie zum Beispiel diese Aufnahme von diesen Pygmäen mit eigenen linguistischen Kompetenzen dann anzugehen, an diesen Aufnahmen zu arbeiten und dann die eigenen Erkenntnisse, Web 2.0, oder dann selber einzuspeisen in die Datenbank und so bei der weiteren Erschließung dieses gewaltigen Korpus zu helfen. Das ist so eine Art Projekt, wie wir es auch am Zentrum für Afrika-Studien hier in Basel haben, wo wir anstreben, dass wir nicht jeder, der ins Archiv geht, dann nur seine Transkription macht und die dann ablegt und für sich behält und der Nächste muss dann wieder den gleichen Text entziffern, dass man versucht, die Informationen zu teilen, gemeinsam zu nutzen und so halt eine viel größere Workforce, also eine viel größere Manpower hinzukriegen.
Ja, also ich bin froh, dass wir es überhaupt hinbekommen haben, dieses Riesenwerk fertigzustellen. Die Firma, die das gemacht hat, ist darüber fast pleite gegangen. Das sind immerhin 56 Stunden Musik. Und ich bin von Hause aus weder Anthropologe noch Ethnologe noch Musikhistoriker, sondern ich habe mich bemüht, ein Riesenarchiv jetzt dem Rest der Welt zur Verfügung zu stellen. Und alle Leute wie der Herr Alt oder Linguisten und Sprachforscher, die können sich jetzt mit diesem Korpus beschäftigen, der zum ersten Mal überhaupt zur Verfügung steht, beziehungsweise zum ersten Mal seit den Erstveröffentlichungen vor über 100 Jahren zur Verfügung stellt. Also jetzt kann sich jeder mit dem Thema beschäftigen. Es wäre natürlich schön, wenn das frei im Internet zugänglich wäre, aber die Herstellung dieses Werkes war so immens teuer, dass wenigstens ein Teil der Unkosten über den Verkauf wieder hereinkommen muss. Und wenn die Auflage von lediglich 500 Exemplaren verkauft ist, dann kann man vielleicht daran denken, auch alternative Veröffentlichungsformen vorzusehen.
Ich kann natürlich gerade sagen, dass wir diese Box sofort für die Universität Basel gekauft. Sie steht jetzt den Studenten hier zur Verfügung und wir schätzen das wirklich sehr, dass sie existiert und hoffen, dass es da viele neue Arbeiten gibt von Studierenden und von Nachwuchswissenschaftlern.
Also die Box ist hier und die Arbeit beginnt. Zum Schluss hören wir noch ganz kurz rein in eine Aufnahme, die Ihnen, Veit Alt, besonders am Herzen gelegen ist, von Roland Nathanials. Warum?
Roland Nathanials kommt aus dem heutigen Ghana, von der Goldküste damals. Er war ein Produkt der Basler Mission sozusagen, in dem er ein Zögling der Norddeutschen Missionsgesellschaft war, die mit der Basler Mission zusammengearbeitet hat. Und er kommt nach London in den 20er Jahren und spielt dort West African Dance Tunes ein und eine ganze Reihe von Kirchenmusik, das ist eine riesen Bandbreite. Und er zeigt eben, dass diese jungen Zöglinge der Mission alles andere gemacht haben als nur fromme Kirchenlieder spielen, sondern die machen auch wirklich Highlife, also die populäre Musik Ghanas ist ganz entscheidend geprägt worden durch diese jungen Menschen, die von der Mission ausgebildet wurden.
Selten bekommt man eine solche Fülle an bis anhin nicht mehr greifbaren Informationen in die Hand, wie ich mit dieser Black Europe Box. Dass diese große Ansammlung von Informationen, von Bildern, von Musik zu viel ist für nur eine Sendung, das war mir schnell klar. Heute hatte ich das Vergnügen, mit dem Autor Rainer Lotz und dem Afrika-Historiker Veit Alt über dieses Kompendium zu reden, hier in Reflexe auf SRF 2 Kultur. Herzlichen Dank Ihnen beiden dafür. Morgen in Musik der Welt, dann haben Rainer Lotz und ich etwas mehr Zeit, noch etwas länger in die Musik reinzuhören und darüber zu diskutieren, Musik, die seit mehr als 100 Jahren nicht mehr zu hören war. Morgen in Musik der Welt um 21 Uhr hier auf SRF 2 Kultur.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.